Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 312.
DLF-Magazin. Es ist 19.36 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Jetzt, wie versprochen, noch etwas fürs Herz. Denn in der nächsten Woche ist ja ein Feiertag, wenigstens für die Kaufhäuser und die Floristen. Am 14. Februar, dem Valentinstag, klingeln Ihre Kassen besonders laut. Ha, alles reine Geldmacherei, werden Sie jetzt vielleicht sagen, aber nein, der Valentinstag hat tatsächlich einen ganz liebevollen Ursprung, wie meine Kollegin Irene Geuer recherchiert hat.
Ein Tag, den vor allem Männer kennen müssten.
Ich liebe meine Frau das ganze Jahr.
Man denkt an liebe Menschen. Das können Freunde sein, das kann der Partner sein, Kollegen.
Der Valentinstag in seinen Ausprägungen als ein besonderer Tag, ja, der Liebe und Liebesgeschenke geht eben historisch sicher nachweisbar bis ins späte Mittelalter zurück und zwar zuerst in England überliefert.
Dr. Alois Döring, Volkskundler im Amt für Rheinische Landeskunde in Bonn, berichtet weiter, vor dem Love Day in England habe es zunächst einmal diverse Valentine gegeben. Diese kämen als Patrone für den Tag in Frage.
Mindestens drei, wenn nicht gar vier Valentine soll es gegeben haben.
Da gab es zunächst einen Valentin in Rom, Bischof von Terni. Er sollte vor der fallenden Krankheit schützen. Heute nennt man diese Epilepsie. Dann gab es einen Bischof von Rätingen, der in der heutigen Schweiz lebte. Auch er wurde im Februar verehrt. Und dann gab es noch einen Valentin in Südtirol. Das wären drei. Aber der Liebe werden sie alle nicht ganz gerecht. Der vierte hingegen hatte sehr wohl etwas mit Liebe zu tun. Dieser vierte Valentin soll ein Mönch gewesen sein. Soll, weil nicht erwiesen ist, dass er wirklich existierte. Die Quellen sprechen von einer Legende. Dieser Valentin lebte danach in einem Kloster und hielt sich oft im Garten auf. Wann immer Liebende jenseits der Klostermauer spazieren gingen, soll er diesen Blumen gereicht haben. Damit wäre also klar, warum die Floristen am 14. Februar, dem Valentinstag, so viel zu tun haben. Na, nicht ganz. Es fehlt noch etwas, um den Liebestag zu erklären. Der 14. Februar war in altchristlicher Zeit der Tag der Reinigung Marias. 40 Tage nach der Geburt gab es ein solches Ritual für Frauen. Da früher Weihnachten am 6. Januar gefeiert wurde, war also der 14. Februar dieser Tag der Reinigung.
Am Fest Maria Reinigung gab es ganz bestimmte liturgische Lesungen, Gesänge, die immer wieder den Bezug hergestellt haben zum Thema Liebe und Heirat, aber jetzt im übertragenen Sinne eben Maria und die Kirche als Braut Christi und diese Motive sich verweltlicht haben und dann übertragen wurde auf den weltlichen Tag, als Tag der Liebenden am 14. Februar.
Maria Reinigung wird heute nicht mehr am 14. Februar gefeiert, sondern bereits früher.
Mit der Rückverlegung des Weihnachtsfestes und der Festlegung des 25. Dezember wurde entsprechend auch eben dieses Fest Maria Reinigung auf den 2. Februar gelegt.
Bleibt unterm Strich ein 14. Februar, der Valentin gilt, weil er ja nun nicht mehr von Maria belegt ist, der aber immer noch mit Liebe zu tun hat. Und das
freut uns sehr. Wird ja von Jahr zu Jahr immer stärker für uns und findet immer mehr Aufmerksamkeit.
Doch bis es zu der Freude dieses Kaufhausgeschäftsführers kommen konnte, vergingen noch viele Jahrhunderte. Denn zunächst waren es die Engländer, die den Tag der Liebe entdeckten.
Und er ist eben von England dann nach USA ausgewandert und tatsächlich dann erst durch den Zweiten Weltkrieg bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg durch amerikanische Soldaten hier richtig bekannt geworden. Und dann haben die Floristen das aufgegriffen in den 50er Jahren, um dann diesen Valentinstag auch hierzulande populär zu machen.
Dieses Populärmachen brauchte allerdings seine Zeit. In den 70er Jahren verzeichneten die Blumenverkäufer erste Umsatzsprünge im Februar. Und so richtig klingelten die Kassen in den 90er Jahren. Von da an profitierten auch die Kaufhäuser.
Im Großen und Ganzen sind das doch eher die kleineren Geschenke. Aber es sind emotionale Geschenke. Es ist Parfümerie, es ist also auch schon mal der Ring dabei. Und es sind auch Uhren dabei. Also wir stellen fest, dass immer mehr Sortimentsbereiche von Jahr zu Jahr daran teilnehmen.
Und nicht nur das. Auch die Kirchenbänke füllen sich neuerdings am Valentinstag, sagt der Volkskundler.
Der Valentinstag kehrt in die Kirche heim. Im Sinne von Hochzeit und Liebe dann tun wir das heute praktizieren, indem wir also Valentinsgottesdienste anbieten für angehende Paare. Und anscheinend wird das also auch sehr gerne angenommen. Es hat vor ein paar Jahren in einer Kirche, nämlich in Erfurt, soweit man bisher feststellen kann, war das das erste Beispiel und ist inzwischen in vielen anderen aufgegriffen worden, die in ihrer Kirche auch solche Segnungsgottesdienste für Paare am Valentinstag als alternativen kirchlichen Brauch anbieten.
Damit hätte sich der Kreis geschlossen. Vom Valentin zum Feiertag, zum Tag des Schenkens bis hin zum Tag, an dem die Liebe zählt und Blumen über Mauern gereicht werden.
Der Valentinstag von Irene Geuer unter die Lupe genommen.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Saarbrücken auf 105,0.
Es ist 13 Uhr. Nachrichten. Und Karneval am Rhein. In Köln und Mainz sind um 11.11 Uhr die Rosenmontagsumzüge gestartet. Bejubelt von hunderttausenden Zuschauern ziehen in Köln die Jecken durch die Innenstadt. Und das Wetter heute wechselt zwischen Sonnenschein und Wolkenfeldern, örtlich Schneeschauer. Temperaturen zwischen minus 3 Grad im Vogtland und plus 4 Grad im Rheinland.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Deutsche Lokführer in Frankreich und Marktwirtschaft im Klassenzimmer. Das war die Ortszeit mit Christel Blanke. Ich wünsche viel Spaß gleich beim Kakadu. Und der hat natürlich heute auch, wie so viele, eine Narrenkappe auf.
Deutschlandradio Kultur.
Alaaf, hellau und Berlin, hey yo, willkommen heute zur Rosenmontagsshow. Karneval und Fasching, so wird das genannt, was zurzeit all überall die Menschen band. Der Kakadu macht da auch mit und deswegen stehe ich heute hier auch in der Bütt. Dankeschön, danke. Zum Karneval nach Aachen werden wir euch bringen und dort mit dem Kinderprinz ein Liedchen singen. Nach der Büttenrede des Prinzen erst, das ist klar, denn eins, das ist in diesen närrischen Tagen wahr. Ob Dichter, Schriftsteller oder Poet, jeder Reim, der gerade gemacht wird, der geht.
Mit dem Rosenmontag feiern heute alle den wichtigsten Feiertag der Karnevalszeit. Vor allem im Rheinland und in Süddeutschland fallen daher heute Arbeit und Schule aus. Stattdessen sehen sich heute allein in Köln, Düsseldorf, Bonn und Mainz mehrere Millionen Menschen die traditionellen Karnevalsumzüge an. Und Mareike erklärt euch, was das ist.
Also das sind Wagen, die werden sozusagen verkleidet. Da sind auch oben Leute drauf, die sich auch verkleidet haben. Und dann machen sie manchmal Scherze über andere Leute. Über den Bundespräsidenten, über Bürgermeister oder über...
Besonders der Rosenmontagsumzug in Mainz ist bekannt dafür, auf seinen Festwagen die Politiker und ihre Politik zu verspotten. Satire nennt man solche Spottbilder. Der Karneval hat durchaus auch eine ernste Seite. Ursprünglich wurde damit einmal das Militär und die Obrigkeit veralbert. Meistens sind es aber ganz einfache Alltagsgeschichten, die auf den Wagen erzählt werden. Pünktlich um 11.11 Uhr haben sich die Festwagen heute auf den Weg gemacht. Allein in Köln sind es rund 100, dazu über 100 Musikkapellen. Und wer am Straßenrand steht, erwischt vielleicht eine der 700.000 Schokoladentafeln oder einen von 300.000 Blumensträußchen, die von den Wagen geworfen werden.
K- Kölle, Alaaf, das rufen die Kölner sich im Karneval zu, die Düsseldorfer sagen Helau. Jeder Karnevalsort hat seinen eigenen Ruf. In Aachen, unserer nächsten Karnevalsstation, da wird heute kräftig Oche, Alaaf gebrüllt. Besonders von den Kindern, denn Aachen ist für seinen Kinderkarneval berühmt. Und ihr lernt jetzt einen Jungen kennen, der ist 10 Jahre alt und steht heute beim Karnevalszug in Aachen auf einem Wagen, also nicht davor, irgendwo in der Menge. Der Junge heißt David und ist der 54. Märchenprinz der Stadt und hat für die Karnevalszeit einen eigenen Hofstaat und eine Prinzengarde dabei. Ingeborg Rüthers stellt euch David vor.
Oche! Oche! Oche!
Aachen Alaaf! David der Erste ganz in seinem Element. Dass er seit Wochen schon über 60 Auftritte in Schulen und Kindergärten hinter sich hat, merkt man dem 10-Jährigen nicht an. Sein Motto:
Ich möchte Freude bringen und der Hauptteil ist, dass alle Spaß haben.
Besonders am Wochenende ist er im Einsatz. Auf geht's mit dem Einkleiden. Zuerst die weiße Strumpfhose, dann die Pumphose, Oberteil mit Puffärmel und weißer Spitze, der rote Samtumhang mit leuchtenden Sternen, weiße Schuhe mit roten Schleifen als Kopfbedeckung, die Narrenkappe mit 3 Fasanenfedern. Wie fühlt man sich in so einem Kostüm?
Also am Anfang, da hat es schon ein bisschen gezwickt, es war ungewohnt, die Federn hinten dran hängen zu haben und halt einen Umhang am Rücken. Da geht man irgendwie immer ein bisschen nach hinten, ab jetzt geht's.
Zum Schluss nimmt David sein Zepter, hängt sich seinen Karnevalsorden um und ganz wichtig die goldene Namenskette.
Das sind alle Märchenprinzen, die es so ungefähr seit 1957 gab, drauf, ja. Da bin ich jetzt auch schon drauf.
In einem Sonderbus trifft er auf die anderen Aachener Jecken. Wie immer kontrolliert David der Erste, ob die Prinzengarde mit seinen 15 Tanzmariechen, sein Tanzbar und vor allen Dingen sein Hofstaat komplett sind.
Ja, ich bin Maler hier. Ich male Gemälde für unseren hochwohlgeborenen Prinzen.
Ich bin der Hofschmied. Also ich mache die Schwerter hier im Hofstaat.
Ich bin der Arzt. Ich muss aufpassen, dass der Prinz gesund bleibt.
Insgesamt 12 Kinder spielen in dem Hofstaat des Prinzen eine Rolle. Alles soll so sein wie früher am königlichen Hof. Der Auftritt ist durch und durch nach festen Regeln. David der Erste zieht ein.
Erst hier, seine Autorität, David der Erste. Ein Riesenapplaus für den Märchenprinzen.
Wie fühlst du dich denn so in deiner Rolle jetzt als Kinderprinz?
Ziemlich gut, also ich finde es wunderbar, auf der Bühne zu stehen. Ein schönes Gefühl, einfach so in den Thron zu steigen, wir können Thron.
Und nun spricht David der Erste.
Natürlich im Öscher Platt. Alaaf, ihr Jecken, lasst euch sagen, hört auf mit Stöhnen und Klagen. Verkleidet euch ganz ungeniert, da wird mit Herz drauf losgefeiert. So David der Erste. 8 Strophen unter Schlusswort, alles auswendig. Seit Silvester hat er daran geübt.
Also ich habe die Rede jetzt richtig gut drin, klappt bis alles prima.
Nach dem Auftritt der Tanzmariechen kommt als krönender Abschluss das Tanzpaar. Locker schwingen Ann-Kathrin und Isabella ihre Beine in die Höhe und meistern Spagat, Ratschlag und Kerze. Seit Sommer haben sie geprobt, worauf es besonders ankommt.
Lächeln und Füße strecken.
Jetzt verabschiedet sich der Prinz. Der Abmarsch ist dran. Die Kinder jubeln ihrem Prinzen zu. David der Erste dankt es ihnen mit strahlendem Lächeln. David, wie zufrieden bist du denn mit dem Auftritt?
Ziemlich zufrieden, war doch gut.
Draußen steht der Bus bereit zur Abfahrt zum nächsten Auftritt. Auch diesen wird David der Erste und die anderen gut gelaunt über die Bühne bringen.
Ingeborg Rüthers über den 54. Märchenprinz David den Ersten, den man heute beim Karnevalszug in Aachen auf dem Prinzenwagen zujubeln kann. Tschüss, hier war Christine.
Das waren die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Es ist 9:03.
Bayern 2 Radio. Notizbuch. Sommerausgabe.
Die kleinste Bank Deutschlands hat nur einen Mitarbeiter und der braucht keinen Computer. Eine Bank zu führen ist schließlich ganz einfach, meint Fritz Vogt, Direktor und zugleich einziger Angestellter der Raiffeisenbank in Gammesfeld. Nikolaus Nützel ist ins baden-württembergische Gammesfeld gereist und ist in einer Vergangenheit gelandet, die möglicherweise eine große Zukunft hat.
Da wird dann das Kontoblatt vorgesteckt und wird die Kontonummer eingetippt. Der Mann hat jetzt so viel abgehoben. Ja, der Buchungsvorgang stimmt.
Der Apparat, an dem Fritz Vogt sitzt, sieht aus wie ein Ausstellungsgegenstand in einem Technikmuseum. Rund 1300 Konten führt seine Bank in dem kleinen Dorf im nördlichen Baden-Württemberg, nahe der Landesgrenze zu Bayern.
Die Maschine hat 13 Speicherwerke. Zu der Zeit, wie wir es angeschafft haben, war das die modernste Maschine im ganzen Bezirk. 1.1.68 wurde sie in Betrieb genommen. Und seitdem läuft sie. Ununterbrochen. Kann nichts kaputt gehen, weil es mechanisch ist. Da fällt nichts ab. Und vor allen Dingen, ich höre, was ich arbeite. Wenn ich getippt habe, dann höre ich es schon. Ich brauche nicht gar nicht schauen. Also, da läuft was. Und der Rechner was. Jetzt rechnet die Maschine für die Zahlen. Sie geht und erfüllt ihren Zweck und macht das, was wir brauchen, voll ausreichend.
Neben dem Apparat mit dem Baujahr 1967, der die Kontobewegungen festhält, benutzt Fritz Vogt noch eine Rechenmaschine aus dem Jahr 1958. Mit ihr arbeitet er am häufigsten.
Das sind die Überweisungen zum Beispiel. Und die muss ich jetzt aufaddieren, ja? Dann geht er so. Und so weiter. Das Bankgeschäft besteht nur immer im Zusammenzählen und Abziehen, ja? Minus, plus. Soll und haben.
Ein Telefon mit Wählscheibe ist das Hilfsmittel, mit dem Fritz Vogt Kontakt zur Landeszentrale der Volks- und Raiffeisenbanken in Stuttgart hält. Hauptsächlich findet der Austausch mit den Kollegen allerdings per Post statt. 2 bis 3 Mal in der Woche schickt Fritz Vogt Überweisungsaufträge und andere Papierdokumente mit der Post an die Zentrale in Stuttgart. Im Gegenzug bekommt er ebenfalls per Post mitgeteilt, welche Überweisungen oder Lastschriften er auf die Konten seiner Kunden einbuchen muss, und zwar per Hand einbuchen muss. Denn die Raiffeisenbank Gammesfeld ist die einzige Bank in Deutschland, bei der die Konten nicht auf der Festplatte eines elektronischen Rechners geführt werden, sondern wie in früheren Jahrhunderten in einem großen Karteikasten.
Die roten sind die Spargelder, die grünen sind die Kredite und die weißen sind die Girokonten, also Lohnkonten und was über Zahlungsverkehrskonten sind.
Kein Computer, aber auch kein Kontoauszugsdrucker und kein Geldautomat. Denn die Kunden holen sich Bargeld und Belege immer persönlich ab. Der 75-Jährige hat gute Argumente, wenn man ihn fragt, warum er denn mit jahrzehntealten Rechenmaschinen arbeitet.
Was ich erlebe, wie oft die nicht Bescheid wissen. Dann rufe ich an, stimmt nicht. Ja, ich muss das System erst hochfahren. Das dauert eine Weile. Jetzt, habe ich gestern telefoniert, da fehlen 12 Positionen drauf auf dem Blatt. Ja, der Computer hat mir das nicht geschafft, das war zu umfangreich. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Computer hat es nicht geschafft. Ja, was hat er nicht geschafft? Das ist ja furchtbar, wenn der was nicht schafft, neues Geld weg. Siehst du, ist alles so aufgeblasen, gar nicht mehr normal. Eine Bank ist also das Einfachste, was es gibt, sage ich immer. Und es wird kompliziert, wie wenn es also nichts Komplizierteres auf der Welt gibt, also Raumfahrt, gar nichts dagegen, gehört eine Bank.
Die Bank gibt kein Geld für eine teure Anbindung ans Datennetz der anderen Banken aus. Die Raiffeisenbank Gammesfeld hat also kaum Sach- und Betriebskosten und Personalkosten nur für einen einzelnen Angestellten. Folgerichtig kann sie ihren Kunden hervorragende Konditionen bieten. Gebühren beispielsweise für Überweisungen fallen nicht an. 3% Zinsen gibt es aufs Sparbuch. Das ist ausgesprochen viel im Vergleich zu anderen Banken. Kredite sind hingegen mit 4% ausgesprochen billig. Und so soll es auch bleiben, sagt Fritz Vogt.
Nicht der Computer, nicht die Anschaffung der Hardware kostet das Geld, sondern die laufenden Programme. Und die werden alle 2-3 Jahre total erneuert.
Fritz Vogt hat aber nicht nur ein tiefes Misstrauen gegen Computertechnik im Bankenwesen. Es geht ihm auch um etwas ganz anderes. Für ihn ist Technik und Elektronik gleichbedeutend mit einer Finanzwelt, mit einer Wirtschaftswelt, die er ablehnt, und zwar aus moralischen Gründen. Deshalb ist Fritz Vogt stolz darauf, dass er ohne Computer auskommt.
Dass diese kleinen Einrichtungen, die waren alle so gesund und seriös, wie unsere Bank heute noch ist. Dass die alle verschwunden sind, das ist ein Grund, der Hauptgrund, weil die sich die Technik nicht mehr leisten konnten.
Rund 1300 Volks- und Raiffeisenbanken gibt es heute in Deutschland. Im Jahr 1970 waren es noch über 7000. Viele von ihnen waren damals genauso organisiert wie die Raiffeisenbank Gammesfeld. Einige hundert Bürger haben sich zusammengetan und haben Anteile an einer Genossenschaft gekauft. Bei dieser Genossenschaft konnten sie Geld ausleihen, zu einem günstigen Zinssatz, weil es nicht um Profit ging, sondern um Selbsthilfe. Die Idee geht auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Damals waren viele Bauern völlig verarmt. Die sogenannte Bauernbefreiung, die sie aus der Abhängigkeit von mächtigen Gutsherren entließ, brachte den Bauern zwar Freiheit, aber sie waren damit völlig auf sich selbst gestellt. Professor Berthold Eichwald, der an der Münchner Uni Betriebswirtschaft unterrichtet, hat sich auf die Geschichte des Genossenschaftswesens spezialisiert.
Das heißt, die Bauern mussten selber sehen, wie sie beispielsweise Saatgut, Düngemittel und andere Betriebsstoffe bekamen. Dazu fehlte ihnen häufig das Geld, insbesondere wenn es Missernten gab. Und das war damals der Fall.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen allerdings wollte nicht zusehen, wie die Bauern Mitte des 19. Jahrhunderts chancenlos der Verarmung ausgesetzt waren. Er war in verschiedenen kleinen Gemeinden im Westerwald als Bürgermeister verantwortlich für die Bevölkerung und er entwickelte ein Konzept gegen die Armut.
Und da war es eine schlichte Idee, wenn alle Bauern eines Dorfes oder die Mehrheit der Bauern eines Dorfes zusammenhalten, dann hat die Summe dieser Problemfälle gewissermaßen dennoch eine Chance, eben aus der solidarischen Gemeinschaftsunterstützung die notwendigen, lebensnotwendigen Produktionsfaktoren zu kaufen. Das heißt also, statt der Initiative des Einzelnen ist es eine Initiative vieler, die in der Gemeinschaft mehr schafft, als der Einzelne je eine Chance hätte. Das war die Idee, wie kann ich es schaffen, nicht verhungern zu müssen.
In rascher Folge gründeten sich tausende sogenannte Darlehenskassenvereine. Bauern, kleine Handwerker, aber auch Arbeiter taten sich nach den Rezepten Raiffeisens zusammen, um nicht die oftmals enorm hohen Zinsen von Geldverleihern zahlen zu müssen. Wie im 19. Jahrhundert gibt es bei der Raiffeisenbank Gammesfeld eine Grundregel. Wer Bankkunde werden will, muss auch Genossenschafter werden. Und das darf nur, wer im Ort wohnt oder dort geboren ist. Und wie im 19. Jahrhundert gibt es im Wesentlichen drei Dienstleistungen. Die Genossenschafter können über Girokonten verschiedene Zahlungen abwickeln. Sie können Darlehen erhalten, wenn sie bestimmte Anschaffungen brauchen. Dafür zahlen sie lediglich 4% Zinsen. Wer Geld übrig hat, kann es auf der Gammesfelder Bank in einem Sparbuch eintragen lassen. Dafür erhält er 3% Guthabenzinsen. Fritz Vogt bietet zwar auch Baufinanzierungen an und er vermittelt Versicherungen, aber vor allem von Versicherungen hält er nicht besonders viel.
Ich forciere das nicht, weil ich, jetzt Entschuldigung, den Schwindel hinter der Versicherung durchschaut habe. Hier wird nicht seriös gearbeitet.
Und eine Sorte von Bankdienstleistungen bekommt man bei Fritz Vogt auch auf Nachfrage nicht. Aktien kann in der Gammesfelder Raiffeisenbank niemand kaufen.
Es ist der einzige Geschäftszweig, den wir ganz ausgeklammert haben. Das hängt aber mit meiner persönlichen Einstellung zusammen. Weil ich sage, es ist nicht Aufgabe einer Genossenschaft, die Reichen reicher zu machen, auf Kosten der Armen. Weil Aktiengeschäfte, also Wertpapiere, Investmentfonds, sind alles Bankprodukte für wohlhabende Leute. Und wohlhabende Leute brauchen uns nicht. Die finden anderswo Anlagemöglichkeiten für ihr Geld. Wen wir bedienen, das sind in aller Regel so die klassischen Kleinverdiener. Arbeiter, Handwerker, Bauern, Rentner, Hausfrauen, Kinder. Ja? Das ist unsere Kundschaft. Die Großkundschaft, sagen wir mal Unternehmer oder sehr reiche Leute, die sind gar nicht bei uns. Die haben ihr Geld woanders.
Eigentlich fühle er sich gar nicht als Banker, sagt er, auch wenn ihn der Ein-Mann-Shop in der Raiffeisenbank Gammesfeld die ganze Woche über beschäftigt. Seine Seele hängt immer noch an seinem Bauernhof, den er jahrzehntelang bewirtschaftet hat. Vor 2 Jahren hat er die Landwirtschaft aufgegeben, den Hof verpachtet, schweren Herzens.
Da hatte ich immer das Gefühl, hier tue ich anständige Arbeit. Wir haben unser eigenes Fleisch gehabt, unser eigenes Getreide, unsere eigene Kartoffel. Ja? Man hat alles selber gehabt, Milch. Ja? Das muss ich jetzt alles kaufen. Und das war anständig gearbeitet. Und mit Geld arbeiten ist an sich unanständig bis dort hinaus. Ich habe es schon wiederholt gesagt, ich schäme mich oft, wenn ich meinen Lohn kassiere. Ich muss meinen Lohn ja selber auszahlen. Ja? Schäme ich mich manchmal, weil ich das Gefühl habe, ich verdiene das Geld nicht.
Wie man Geld verdient, indem man das Geld anderer Leute verwaltet, hat der Bauer Fritz Vogt vor Jahrzehnten in sogenannten Rechnerkursen beim Raiffeisenverband gelernt. Seinen Argwohn gegenüber der großen Finanzwelt hat er dabei nie abgelegt. Sein Argwohn ist eher gewachsen. Doch er will sein Unbehagen nicht für sich behalten. Mit seiner Kritik am heutigen Wirtschaftsleben will Fritz Vogt möglichst viele Menschen erreichen. Und dazu hat er in letzter Zeit beachtliche Möglichkeiten. Weil er als Chef und einziger Angestellter der kleinsten Bank Deutschlands eine echte Rarität darstellt, ist er ein ausgesprochen beliebter Interviewpartner für Journalisten. Sogar ein Redakteur der weltweit renommierten britischen Wochenzeitung Economist hat schon den Weg nach Hohenlohe auf sich genommen, um Fritz Vogt zu besuchen. Vogt seinerseits legt bereitwillig weite Strecken zurück, wenn er zu Fernsehtalkshows eingeladen wird.
Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, kurz nach 23 Uhr.
Herzlich willkommen, Fritz Vogt. Kein Bankautomat, kein Computer. Warum brauchen Sie das alles nicht?
Das hat System. Das hängt mit meiner Einstellung zusammen.
Ja.
Das habe ich bewusst verweigert, weil ich mir sagte, alle Banken leben zu aufwendig. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass es auch anders geht.
Man ruft besser vorher an, um mit Bankkunden zu sprechen. Dann kann man sich beispielsweise mit Friedemann Dürr-Schwab treffen. Er hat ein kleines Bauunternehmen und als alteingesessener Gammesfelder ist er selbstverständlich Mitglied in der Raiffeisengenossenschaft und unterhält auch Konten auf der Bank.
Das ist halt letztendlich bei unserer Raiffeisenbank schon noch so, dass man halt hier in dieser Bank drin ist und dann natürlich auch von diesen 3% Guthabenzinsen einfach profitiert, wenn man Geld anlegt und somit hier schon noch ein Ortsgedanke vorhanden ist, weil auch letztendlich nur die Bürger oder Einwohner von Gammesfeld auch Mitglied sind.
Er stehe hinter der Raiffeisenbank, sagt Dürr-Schwab. Und das sagt er nicht nur als Kunde und Genossenschaftsmitglied, er sagt es auch als Ortsvorsteher der 500 Einwohner des Dorfes. Die Bank helfe mit, den Ort lebendig zu halten.
In so einer kleinen Ortschaft wie Gammesfeld halte ich es schon für äußerst wichtig, dass man die Grundversorgung, der Bäcker, Gemischtwarenlader, und da gehört natürlich auch eine Bank dazu, dass man den noch hat in so einem kleinen Ort wie Gammesfeld. Vor allem natürlich in erster Linie auch für Senioren ist es in einem kleinen Ort, wo keine Grundversorgung mehr möglich ist, äußerst schwierig, dann wirklich da unabhängig zu sein. Ein Älterer hat kein Auto oder kann nicht mehr fahren und der ist ganz schön hilflos dann.
Insofern ist der Ortsvorsteher sehr zufrieden damit, dass der mittlerweile 75-jährige Fritz Vogt den Betrieb der Raiffeisenbank mit großem Engagement aufrechterhält. Wenn man Dürr-Schwab allerdings fragt, was er denn von der Kapitalismuskritik hält, die Fritz Vogt in Zeitungsinterviews und in Fernsehtalkshows immer wieder vorträgt, dann gibt es eine ganz besondere Antwort. Der Ortsvorsteher schaut einem in die Augen und schweigt. Wenn man Friedemann Dürr-Schwab weiterfragt, was denn die Leute im Dorf ganz allgemein davon halten, dass Gammesfeld wegen seiner Raiffeisenbank und ihres Chefs immer wieder in den Medien ist, dann kommt erneut folgende Antwort. Auch dazu schweigt der Ortsvorsteher. Ebenso wie er lieber nicht über den Kinofilm reden will, der vor 4 Jahren über Deutschlands kleinste Bank gedreht worden ist und über das Dorf, in dem sie steht. Spätestens seit diesem Film wollen die meisten Gammesfelder lieber nicht mehr von Journalisten interviewt werden, sagt Fritz Vogt.
Die Leistung, die ich erbringe, die wird honoriert. Dass wir so Bedingungen haben in unserer Bank, das wird schon mir zu gut gerechnet. Aber was ich darüber hinaus mache, das will die Dorfgemeinschaft nicht auffallen, bekannt werden. Was ich von mir gebe, ist immer gegen das Übliche.
Fritz Vogt respektiert den Willen seiner Dorfgenossen. Interviews mit Kunden im Schalterraum lässt er nicht mehr zu. In München allerdings gibt der Raiffeisenfachmann Berthold Eichwald gerne Auskunft darüber, was er von Fritz Vogt und dessen Ideen hält. Auf die Frage, ob ihm das Treiben von Fritz Vogt im fernen Gammesfeld nicht als Spinnerei erschienen ist, lächelt er erst einmal.
Mein Respekt vor Herrn Vogt ist viel zu groß, als dass ich das als Spinnerei bezeichnen würde, ganz im Gegenteil. Aber es ist natürlich schon etwas Besonderes, es hat schon einen etwas exotischen Charakter und ist unüblich. Und ich frage mich natürlich schon, wie lange die Bedürfnisse der Mitglieder so bleiben, dass man sagt, wir arbeiten beispielsweise komplett ohne Computer. Das weiß ich nicht. Also da wage ich zu bezweifeln, dass so etwas recht lange anhält. Aber zumindest im Moment sieht man, dass eben eine Genossenschaft als mitgliederorientierte Einrichtung eben am Leben bleibt, wenn sie von ihren Mitgliedern auch gewünscht wird.
Um ein einigermaßen breites Spektrum von Dienstleistungen abzudecken, sei eine Bank mit einem einzigen Mitarbeiter einfach zu klein.
Wenn ich sage, ich möchte beispielsweise anspruchsvollere Vermögensberatung machen, beispielsweise anspruchsvollere Mittelstandsfinanzierung, dann brauche ich über kurz oder lang Experten. Und so kommen Sie dann auf eine Mitarbeiterzahl, die, sagen wir, bei 20 oder wie viel auch immer liegt. Und damit definiert sich eben Betriebsgröße von den Leistungen von unten her.
In Gammesfeld bleibt Fritz Vogt aber erst einmal alleine in seiner Bank und erledigt Kontobuchungen ohne Computer, sondern mit einer lärmenden Maschine, Baujahr 1967. Und wenn es nach ihm geht, bleibt seine Bank auch dann so klein wie möglich, wenn er in nächster Zeit in Ruhestand geht. Denn nur eine wirklich kleine, überschaubare Bank, die wie ein Selbsthilfeverein funktioniert, könne den Menschen unter die Arme greifen, wenn sie Finanzprobleme haben, glaubt Fritz Vogt.
Wie ich die Lage auf dem Kapitalmarkt einschätze, kommt die Zeit, wo die Verhältnisse wie zu Raiffeisens Zeit in anderer Form natürlich, die ganz selbe Zeit kommt wieder, weil das Kapital nun einmal die Eigenschaft hat, wie ein Schwamm alles an sich zu ziehen. Und diesem Sog ist die Bevölkerung ausgesetzt, damals wie heute. Schauen Sie doch die Banktürme an, die Versicherungspaläste. Was ist denn das? Die Bausparkassen. Alles gestohlenes Geld. Und wenn ich gefragt werde, wie ich mir vorstelle, wie man da gegenhalten kann, habe ich kein anderes Rezept, als einfach zurück zu Raiffeisen zu rudern. Wir müssen uns wieder auf die kleinen Einheiten besinnen. Denn nur die können dem einzelnen Bürger, dem Kleinbürger, noch zum Recht verhelfen.
Fritz Vogt, Direktor und einziger Angestellter von Deutschlands kleinster Bank. Nikolaus Nützel porträtierte ihn und seine Genossenschaftsbank.